Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist. Auch wenn du ganz neu auf Open Talk Podcast gestoßen bist, freut es mich, dass du Teil des Ganzen hier geworden bist, ein neues Paar Ohren am Start ist und das Ganze hier einfach wächst. Es tut so gut mitzubekommen, dass immer mehr Leute hierauf aufmerksam werden, immer mehr Leute das verstehen, was hier wächst, was hier groß werden soll. Und es freut mich einfach, wie viele Leute sich wirklich mittlerweile mit Open Talk Podcasts einfach identifizieren. Es tut so gut, diese ganzen Klamotten und T-Shirts irgendwie da draußen rumlaufen zu sehen. Egal, wo ich in Düsseldorf unterwegs bin, überall gibt es irgendwelche Sticker von Open Talk Podcasts. Es gibt so viele Nachrichten mittlerweile. Auch das Feedback auf die Folge von Mittwoch war wieder so cool und es kam so viel zurück und das freut mich einfach. Es tut einfach gut zu sehen, dass das Ganze wächst und dass verstanden wird, was ich hier aufbauen möchte und dass so viele Leute sich damit identifizieren können. Es tut einfach gut. Das wollte ich hier vor Start der Folge nochmal eben loswerden. Sonst habe ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich melde mich am Ende der Folge nochmal. Also auf jeden Fall dranbleiben. Es gibt wieder richtig viel Input.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Worum geht's heute? Ich habe mich mit Raul Krauthausen zusammen hingesetzt und wir haben eine coole Folge aufgenommen. Ich habe ihn vor ein paar Wochen einfach mal eine E-Mail geschrieben und er war sofort an Bord und hat gesagt, klar, komm vorbei und wir nehmen hier was Cooles auf. Und ich bin total froh, das Ganze mit dir teilen zu können, weil es für mich auch wieder so viel Input war, so viel Wissen und diese ganzen Gedankenansätze, die auch in den Gesprächen einfach für mich entstehen und die ich mitbekomme, es ist so viel wert. Und meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres, als irgendwie aus den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen. Und das ist halt irgendwie kostenlos. Es ist nur ein Gespräch. Man muss nur den Mund aufmachen und man kriegt so viel Wissen. Wir haben über so viele Themen gesprochen. Es ging um Inklusion, das Leben mit Behinderung, seine Ziele, das, was er bisher geschafft hat. Es ist so viel. Und ich freue mich einfach, das Ganze teilen zu können. Ich hoffe, dass du genauso viel mitnehmen kannst, wie ich es konnte. Ich wünsche dir einfach viel Spaß. Willkommen in der WG of Awesomeness. Ich habe es nach Berlin geschafft. Das Wetter ist geil. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir jetzt. Bevor wir richtig einsteigen, sag doch vielleicht einfach mal ein paar Worte selber zu dir. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Mein Name ist Raul Krauthausen. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Berlin und engagiere mich seit über 10 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Ich bin sehr gespannt, was du gleich zu erzählen hast. Bevor wir so richtig in das Ganze hier einsteigen, hast du ein Zitat für mich, irgendeinen Satz, irgendwas, was du hier rauswerfen kannst?
Das ist eine gute Frage. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, was mein Zitat sein könnte. Was ich ganz gerne mag, ist den Satz, you cross the bridge when you come to it. Also Probleme sind erst dann Probleme, wenn du wirklich vor dem Problem stehst und nicht vorher in der Theorie.
Finde ich gut. Ich gehe eigentlich nie auf die Zitate ein, aber darauf einfach mal. Findest du, dass das ein großes Ding ist, dass viele von uns sich über Probleme vorher schon viel zu krass den Kopf zerbrechen und es dann meistens gar nicht eintritt?
Genau, und die Sachen, die eintreten, sind Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Und deswegen macht es oft auch gar keine Notwendigkeit, sich zu überlegen, was alles passieren könnte, weil meistens passieren andere Dinge. Ein bisschen naiv vielleicht, aber bisher hat es mich zumindest ziemlich weit gebracht.
Dann würde ich so als nächste Frage einfach mal, wie sieht's aus, über Themen zu quatschen, die dich betreffen, die dich belasten, die dich vielleicht irgendwie einfach persönliche Sachen. Hast du da schon immer ein Problem mit darüber zu reden? War das für dich immer kein großes Ding, einfach zu quatschen, was so wirklich bei dir abgeht? Also wie sieht das aus?
Also wenn du jetzt meinst, so in Bezug auf meine Behinderung, die ich ja selber habe, glaube ich, hat sich das über die letzten Jahrzehnte eher verändert. Das heißt, als Kind oder Teenager wollte ich jetzt weniger über meine Behinderung sprechen. Je älter ich dann wurde, desto, ja, okayer war es für mich. Inzwischen bin ich da sogar noch ein bisschen differenzierter geworden, dass ich jetzt nicht mehr allgemein jeden die Fragen beantworte, sondern es immer auch so um die Frage geht, wer stellt diese Frage und aus welchem Grund. Also wenn Kinder neugierig sind, dann ist das gar kein Problem. Dann beantworte ich die Fragen natürlich. Wenn jetzt ein Journalist oder eine Journalistin eine Frage stellt, einfach nur um möglichst viele Klickzahlen und geile Headlines zu produzieren, obwohl es eigentlich um was ganz anderes geht, dann verweigere ich schon auch inzwischen die Aussage.
Einfach auch, weil es negative Erfahrungen in dem Bereich gab?
Ja, also insofern, dass ich engagiere mich ja für das Thema Menschen mit Behinderung und Inklusion und Teilhabe und Barrierefreiheit. Und dann ist es eigentlich relativ egal, was für eine Behinderung konkret ich habe, weil meine Themen sind eben Barrierefreiheit und Teilhabe und nicht meine eigene genetische Disposition.
Dann lass uns doch mal einfach auf dich jetzt eingehen, weil das würde mich total interessieren. Einfach mal, kannst du mir das medizinisch einfach mal erklären? Weil für mich ist das noch komplett Neuland. Für mich ist das eine neue Welt, in die ich eintauche. Auch Barrierefreiheit, Inklusion sind Themen, mit denen ich mich das erste Mal wirklich so seit dem letzten halben Jahr auseinandersetze. Einfach mal zu dir. Was heißt das, deine Behinderung zu haben?
Na, also erstmal sitze ich im Rollstuhl. Und ich bin relativ klein. Das kommt daher, dass ich eine Behinderung habe, die sich Glasknochen nennt. Das bedeutet, dass meine Knochen schneller brechen als die von anderen Menschen. Und es ist besser für mich, wenn ich im Rollstuhl sitze, als wenn ich versuchen würde zu laufen oder als wenn ich im Bett liegen würde. Das heißt, im Rollstuhl sitzend erlebe und erfahre ich die Welt und stoße dabei in meinem Alltag auf Barrieren in Form von Treppen, Stufen und Vorurteilen und natürlich auch bürokratischem Wahnsinn und anderen Irrsinnigkeiten im Alltag, gegen die ich dann versuche, ja, entweder Lösungsstrategien zu entwickeln oder eben auch eine größere gesamtgesellschaftliche Frage zu stellen, wo kommen diese Barrieren eigentlich her, warum sind die so, wie sie sind und warum leben wir eigentlich im 21. Jahrhundert und es hat sich noch nie jemand ernsthaft darum gekümmert, dass diese Barrieren schon längst beseitigt sind. Das ist ja nicht so, dass ich der erste Mensch mit Behinderung bin, der auf diese Barrieren trifft. Ganz offensichtlich gibt es seit Jahrzehnten viele Menschen mit Behinderungen, die über Gleiches klagen. Und es tut sich aber nichts. Und ich frage mich, warum das so ist.
Wie sieht das denn aus? Also deine Behinderung, das ist was von Geburt an da war.
Genau.
Und wenn wir einfach mal in diese Zeit zurückzoomen als Kind, also ich stelle mir das total krass vor. Wie wächst man auf mit dem Wissen, dass man eine Behinderung hat?
Ja, das ist ja meistens so eine Frage, die vor allem nicht behinderte Menschen haben. Ich habe das, glaube ich, in dem Moment als Kind gar nicht so erlebt. Ich hatte rückblickend gesagt, glaube ich, eine sehr schöne Kindheit. Ich würde sogar sagen, ich bin immer noch irgendwie Kind, aber eher so aus einem spaßigen Grund. Ich bin in einen integrativen Kindergarten gegangen. Meine Freunde sind behindert und nicht behindert. Es gab relativ wenig Ausgrenzungserfahrungen, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Natürlich gab es irgendwie Herausforderungen, so wo ich dann mal nicht mitmachen konnte und so weiter. Aber ich denke, das erlebt jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise im Laufe seiner Kindheit. Und hatte erst sehr spät realisiert, dass meine Behinderung mich mehr ausgrenzen kann, als keine Behinderung zu haben. Mir war schon immer klar, dass ich behindert bin und ich habe ja auch einen Rollstuhl, war schon immer im Rollstuhl und insofern war das jetzt auch nicht so, dass ich das ausgeblendet habe. Ich habe mich auch als Kind, soweit ich musste, mich mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt, aber ich wollte schon als Kind nie über meine Behinderung definiert werden. Das heißt, wenn man versucht hat, mich mit anderen Behinderten irgendwie zusammenzustecken, dann fand ich das immer irgendwie merkwürdig, weil ich hatte mir ja meine Freunde und Freundinnen ausgesucht nach Interesse und nicht nach sitz auch im Rollstuhl. Und ich habe erst sehr spät gemerkt, dass es da Kräfte in meinem Leben gab, die versucht haben, mich bewusst oder subtil oder auch ganz konkret mich mit anderen Menschen mit Behinderungen in Kontakt zu bringen. Und fand das immer störend. Und dann später, als ich dann älter wurde, so Teenagerzeiten oder dann auch Studium, habe ich dann von mir aus heraus irgendwann mir die Frage gestellt, okay, wie leben eigentlich andere Menschen im Rollstuhl? Und ich hatte relativ wenig Freunde, die eine Behinderung hatten in der Zeit und habe dann ja jetzt nicht eine Anzeige geschaltet und aktiv nach ihnen gesucht, aber ich bin dem nicht mehr so konkret aus dem Weg gegangen und habe dann nach und nach immer mehr Menschen mit Behinderung kennengelernt und festgestellt, dass Beobachtungen, die ich in meinem Leben hatte, auch andere Menschen mit Behinderung in ihrem Leben hatten. Und das hat uns dann ja, fast schon wie so eine Art gemeinsames Interesse wieder zusammengebracht, weil die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, die auch oft die einzigen Behinderten waren in einem Umfeld von Nichtbehinderten. Und so darüber konnte man sich dann austauschen. Und inzwischen habe ich, würde ich sagen, sowohl Freunde mit als auch Freunde ohne Behinderung und mache da inzwischen auch kaum Unterschiede.
Das finde ich total faszinierend, weil das ja, bei mir war das zum Beispiel so, ich habe nie Kontakt zu einem Inklusionskindergarten, Grundschule gehabt. Bei mir war das einfach nie, also das war nicht gegeben. Aber ich finde es total interessant, dass wenn man Leuten mit Behinderung überhaupt nicht das Gefühl gibt, dass man sehr stark anders ist, dass es einfach normal ist, so zu sein, wie man ist, dass es so viel mit einer Person auch einfach, also was du gerade erzählt hast, dieses, dass du wusstest, du bist behindert, aber es war nie dieses krasse Gefühl von wegen, ich bin total anders als alle anderen.
Ja, ich würde halt sagen, das ist so vielleicht, wie man als Junge wusste, dass man ein Junge ist und die anderen sind halt Mädchen oder so, ne? Also ich habe das jetzt wirklich sehr selten Herausforderungen, die ich hatte, auf meine Behinderung projiziert, sondern ich wollte das dann vielleicht auch bis zu einem bestimmten Punkt nicht wahrhaben, aber ich habe mich im Gegenteil oft eher angestrengt, dann genauso gut zu sein, in, keine Ahnung, im Schreiben, in Mathe, whatever, obwohl es vielleicht mich mehr Kraft gekostet hat beim Schreiben als Menschen, die keine Behinderung hatten, aber ich wollte einfach wirklich mich, also ja, ich wollte mithalten. Und ich denke, das hat mich auf der einen Seite gestärkt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch in der einen oder anderen Hinsicht verausgabt. Aber ich würde jedem empfehlen, das eigene Kinder inklusiv zu beschulen und letztendlich auch jedes Kind Erfahrung machen lassen, wo die eigenen Grenzen liegen und diese dann vielleicht auch zu verschieben, die Grenzen. Also ich glaube, nur so wächst man ja auch. Als von vornherein davon auszugehen, dass alles schwierig ist und dann Kinder lieber zu schützen und zu betüddeln und in so eine Art Schonraum zu geben in Form von Förderschulen oder nur unter Behinderte zu, sein zu lassen. Weil ich glaube, dann ist es umso schwerer, später dann im Alter auf eine Welt zu treffen, die meistens mit Menschen ohne Behinderung dominiert wird. Und ich glaube, je früher Kinder lernen, mit der Vielfalt der Gesellschaft umzugehen, egal ob sie behindert sind oder nicht, desto leichter ist es auch im späteren Leben.
Also würdest du ganz klar sagen, dass die Inklusion, diese Thematik, wie du einfach damit umgegangen bist in deiner Jugend, dich jetzt oder beziehungsweise dich damals darauf vorbereitet hat, wie du jetzt lebst?
Auf jeden Fall, aber nicht nur mich. Sondern das Spannende an der Inklusion ist ja, dass eben auch nicht behinderte Klassenkameradinnen Dinge gelernt haben, die jetzt vielleicht nicht im Lehrplan stehen. Ne? Also sowas wie Empathie, sozialer Umgang, helfen. Aber sie lernen zum Beispiel auch, dass Mitschülerinnen mit Behinderung auch Mathe können und auch ganz gut in Mathe sind. Vielleicht auch mal die Hausaufgaben abschreiben lassen und dass nicht immer nur so ein einseitiges Geben ist, also nicht Behinderte helfen den Behinderten, sondern dass sie eben auch lernen, dass Kinder mit Behinderung auch etwas beitragen zur Gesellschaft, ne? Also eben auch Hausaufgaben abschreiben lassen oder auch mal was in Mathe erklären oder einfach für Spaß und Freude in der Klasse sorgen.
Das finde ich so faszinierend, weil jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Thema Inklusion auseinandergesetzt habe, war die Hauptfrage immer, wie geht's den Behinderten damit? Immer waren die Behinderten im Vordergrund. Aber gerade, wo du es angesprochen hast, war gerade wie so eine Blase, die geploppt ist, weil hätte ich zum Beispiel viel früher in meiner Jugend Kontakt damit gehabt, würde es für mich ein viel kleineres Ding sein, mit Behinderten umzugehen.
Ich habe Freunde, die jetzt vor ein paar Jahren Kinder bekommen haben, 2 Stück. Und die Mutter wurde regelmäßig von Ärzten fast schon gedrängt, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen. Einfach so, weil man das halt empfiehlt als Arzt. Und Eltern haben ganz bewusst gesagt, so, selbst wenn unser Kind eine Behinderung hat, wir haben so viele Freunde mit Behinderung in unserem Freundeskreis, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das fand ich irgendwie eine coole Ansage, anstatt jetzt alles, was medizinisch möglich ist, von vornherein immer entweder auszuschließen oder Gegenmaßnahmen zu machen oder zu verhindern, sondern einfach zu sagen, so, na, es kommt halt, wie es kommt. Und natürlich wird nicht jedes Kind an einer Förderschule glücklich, an einer Regelschule glücklich. Das gilt aber für nicht behinderte Kinder auch. Und die Leute, die sagen, dass Kinder mit Behinderungen an Regelschulen nicht glücklich werden und deswegen auf Förderschulen müssen, die müssen dann mindestens genauso ernsthaft die Frage stellen, ob Kinder an Förderschulen glücklich sind. Und diese Frage wird aber nie gestellt. Und deswegen bin ich so ein vehementer Verfechter von einer Schule für alle, damit wir auch alle gleich betrachten. Denn in erster Linie sind es Kinder und nicht Behinderte oder Nichtbehinderte.
Einfach Menschen.
Ja, Kinder oder Menschen, genau. Und ja. Die können Arschlöcher sein oder nicht. Die können nett sein oder nicht. Die können mit Stühlen werfen oder nicht. Oder sie können unglaublich schlau sein oder nicht. Und das ist unabhängig von der Behinderung.
Woher kommt da bei dir dieses soziale Engagement? Ist es, dass du selber, weil du weißt, wie es sich anfühlt, behindert zu sein und einfach zeigen möchtest, Leute, ich weiß, wie es ist, ich will drüber reden? Oder also woher kommt dieser Wille, da draußen was zu verändern bei dir, anderen Leuten zu helfen?
Also, wie ich ja gesagt habe, ich hatte eigentlich eine ganz okaye, entspannte Kindheit. Meine Eltern waren super oder sind super. Wir hatten relativ wenig Sorgen, oder zumindest ich als Kind hatte relativ wenig Sorgen. Für meine Eltern kann ich ja nur bedingt sprechen. Aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, ich habe, was ich brauche. Und mir hat es auch an nichts gefehlt. Und dann bin ich halt auch so aufgewachsen, dass ich dann auch eher meinen Neigungen und meinen Interessen nachgehen sollte, als den Zwängen, die uns auferlegt werden. Ne? Und alle bei uns in der Familie haben dann irgendwie das studiert, was sie studieren wollten und nicht das, was sie studieren sollten. Und es gab relativ wenig Druck innerhalb der Familie. Und dann habe ich in der 9. Klasse ein Praktikum beim Radio gemacht, Radio Fritz. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht Außenreporter. Das ist irgendwie, abgesehen davon, dass ich Neuntklässler war, auch mit dem Rollstuhl wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und habe dann in der Redaktion Sachen gemacht. Und meine Position, ich glaube, die letzten 2 Wochen war dann in der Aufnahmeleitung vom Sender. Und das heißt, du sitzt dann da im Vorstudio, also nicht im Studio, sondern davor und vor der Glaswand und nimmst die Hörerinnen oder Hörer entgegen, die anrufen. Und wir hatten dann in der Aufnahmeleitung dann ein Handbuch, wo drin stand, was wir tun sollen, wenn Jugendliche anrufen, die Probleme haben. Und ich hatte dann ein paar Mal Leute, die anriefen, die Probleme hatten, die, keine Ahnung, deren Freundin sich getrennt hat oder deren Freund. Und dann mit irgendjemandem reden wollten und dann beim Radio angerufen haben, und was ja auch irgendwie tragisch ist. Und ich war ein Neuntklässler, also ich hatte auch keine Ahnung vom Leben. Und habe dann eben die Ansage bekommen, ich soll, wenn so jemand anruft, immer an die Telefonseelsorge vermitteln. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich nach meiner Schule dann eine Ausbildung als Telefonseelsorger gemacht. Und dabei gelernt und auch verstanden, dass jeder Mensch irgendwie Probleme hat, egal ob er eine Behinderung hat, egal ob er arm ist, ob er reich ist, ob er Mann oder Frau ist, ob er alt oder jung ist. Viele Menschen haben viele unterschiedliche Probleme. Und das, was die meisten Leute haben, ist das Problem der Einsamkeit. Und zieht sich durch alle Schichten, durch alle Generationen. Zweites Problem, das Leute haben, ist Geldmangel. Das betrifft jetzt weniger die Reichen, eher die Armen natürlich. Und das hat mich sehr beschäftigt und auch sehr demütig gemacht, was meine eigenen Privilegien angeht mit Behinderung. Und habe nebenbei studiert, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, und hatte dann gemerkt, also das Studium ist letztendlich nichts anderes, als du lernst, wie man Werbung macht, oder man macht Werbung. Und arbeitet in der Regel später in Werbeagenturen. Und dann habe ich mich irgendwann im Laufe des Studiums gefragt, warum werden eigentlich soziale Themen medial oder auch in der Werbung oft so schlecht kommuniziert. Also warum haben gemeinnützige Vereine zum Beispiel so eine schlechte Kommunikation? Warum haben die so schlechte Websites? Warum sind die Broschüren nicht schön? Warum ist es, oder wie könnte man das besser machen? Wie könnte man das anders machen? Und ich habe in der Werbebranche sehr lange gearbeitet und dabei gemerkt, dass das, was man in der Werbung macht, auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Ne? Also da hast du dann oft Budget, du hast tolle Leute, du hast tolle Grafikerinnen, aber du hast gar keine Botschaft, die du erzählen möchtest. Also du erzählst ja immer nur die Botschaft, kauf Kaugummis oder trink Kaffee oder rauch Zigaretten oder geh zur Bank. Aber das ist ja nicht wirklich was mit Mehrwert. Und das fand ich auch schräg. Und dann habe ich mit meinem Cousin die Frage mir irgendwann gestellt, ob man nicht das, was wir lernen an der Uni und das, was wir da draußen aber vermissen, nämlich irgendwie Engagement, ob man das nicht irgendwie zusammenpacken kann. Wir hatten natürlich keine Ahnung, weil wir waren Mitte 20 und wussten genau, alles, was wir jetzt anfangen, wird scheiße sein, weil wir haben keine Erfahrung, wir haben keine Ahnung. Und wir wollten also von einer Schule in Südafrika bauen bis hin zum einen Brunnen in Südamerika. Keine Ahnung, warum wir? Wir hatten ja keine Ahnung. Und wir sind viel zu privilegiert, wir haben gar nicht die lokalen Kenntnisse. Dann haben wir uns informiert, was gibt's denn für Organisationen, wo wir uns engagieren könnten, von Greenpeace bis Amnesty International. Aber wir wollten was Soziales machen, wir wollten keinen Umweltschutz. Umweltschutz hat uns persönlich einfach nicht so berührt wie die Fragestellung, was könnte man Soziales machen. Und bei Amnesty International, da hatten wir die ganze Zeit das Gefühl, wir sind intellektuell zu dumm, um jetzt bei Amnesty International mitzumachen. Ne? Also wir haben kein Kulturwissenschaften studiert, wir haben nicht internationale Politik studiert, wir hatten keine Ahnung von Menschenrechten und haben uns nicht getraut, uns da irgendwie zu bewerben und haben dann gesagt, okay, dann gucken wir doch mal, was wir vor unserer eigenen Haustür tun können. Und haben uns völlig größenwahnsinnigerweise Sozialhelden genannt. Er und ich, mein Cousin und ich. Und hatten dann keine Idee. Wir hießen erstmal Sozialhelden, aber hatten keine Idee. Und irgendwann kam dann mein Cousin mit einer Idee im Koffer, wo er gesagt hat, wie wäre es denn, wenn man Pfandbons spendet? Ne, also wenn du dein Leergut im Supermarkt abgibst, dann bekommst du diesen vom Automaten diesen Zettel. Und er hatte dann gefragt, wir gehen ja nicht wegen dem Zettel in den Supermarkt und wir lösen den Zettel in der Regel auch ungern ein. Er zwingt uns, nochmal durch den ganzen Laden zu gehen, damit wir 35 Cent wiederbekommen. Kann man diesen Bon nicht auch einfach spenden? Und zwar am Automaten, neben dem Automaten, wie auch immer. Und ich fand die Idee so mittel, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt nicht schlecht, aber auch nicht, dass ich gesagt habe, ja, lass uns das tun. Er hat dann sehr lange darauf bestanden, dass wir was zu diesem Thema machen. Und nach 4 Jahren haben wir dann gemeinsam, also es hat insgesamt 4 Jahre gedauert, ich kürze es jetzt ab, unser erstes Projekt gehabt. Und das heißt Pfandtastisch helfen. Also Pfand, ne, Pfandtastisch. Wo wir Supermarktkunden die Möglichkeit geben, seit 2004 ihren Pfandbon zu spenden. Wir haben das in Berlin mit einem Supermarkt getestet. Das ging total steil. Die Leute haben total krass gespendet und wir dachten, oh krass, das steigt uns gerade ein bisschen über den Kopf. Dann haben wir eine Organisation gefunden, die Berliner Tafel, die mit uns gemeinsam das Projekt in weiteren Supermärkten ausgerollt hat. Inzwischen sind wir in Berlin alleine in über 100 Supermärkten mit diesen Boxen, wo man seinen Pfandbon einwerfen kann. Und die Berliner Tafel macht mit diesem Geld, mit den Boxen, 100.000 Euro im Jahr.
Krass.
Und dann dachten wir, okay, krass. Es war einfach nur so eine scheiß schlechte Idee von meinem Cousin, die natürlich total gut ist, aber ich habe halt damals nicht an die geglaubt. Und das Ding ist plötzlich total steil gegangen. Und dann fingen wir an, uns mit Fundraising zu beschäftigen. Also wie funktioniert eigentlich Spenden in Deutschland? Und dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir jetzt so viel Geld bewegen für die Berliner Tafel über unsere Konten am Anfang, das kollidiert irgendwann mit unseren BAföG-Konten. Problematiken. Ne? Also wir können ja nicht Geld auf dem Konto haben und gleichzeitig BAföG bekommen, das ist ja schräg. Und dann haben wir einen Verein gegründet, über den das dann lief oder läuft. Und dann haben wir das einfach ausgerollt und haben das dann in anderen Städten gemacht, mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammen. Und dann war uns relativ schnell klar, okay, da ja 100% der Pfandbons bei der gemeinnützigen Organisation landen, haben wir Arbeit, bekommen aber nichts davon. Das werden immer mehr Boxen und das wird immer mehr Arbeit für uns als Zweier-Team. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir zumindest eine 400-Euro-Stelle davon finanzieren können, die diese ganze Abwicklung und Logistik für uns macht. Es geht nicht darum, dass wir uns daran bereichern. Es geht darum, dass wir das Ding am Leben halten können und nicht die ganze Zeit unser Studentengeld da irgendwie reinfließt. Und dann haben wir einen Freund gefunden, der Geschäftsführung seitdem macht. Und der hat dann ein Lizenzmodell entwickelt, wo gemeinnützige Organisationen dann eine Lizenz bezahlen pro Jahr dafür, dass sie diese Boxen bei sich aufhängen können. Und diese Lizenz müssen sie aber nur bezahlen, wenn die Gelder auch wirklich eingespielt wurden. Das heißt, die Organisationen profitieren auf jeden Fall. Und von diesem Geld können wir seitdem eine 400-Euro-Stelle finanzieren. Und das Projekt gibt es immer noch, seit über 10 Jahren. Und wächst auch weiter konstant. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt haben wir also uns Sozialhelden genannt. Es gibt den Verein. Wir haben ein Projekt bewiesen, dass es funktioniert. Was haben wir mit diesem Projekt eigentlich gemacht, ohne dass wir wussten, was es ist? Also es war nur die Idee. Es gab ja keine Logik dahinter. Wir hatten ja keine Vision. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und gesagt, okay, was heißt es eigentlich, wenn wir uns Sozialhelden nennen? Und dann haben wir gesagt, okay, Sozialhelden heißt, wir machen keine Umweltprojekte. Das war ja von Anfang an auch unsere eigene Suche. Das heißt, wir machen nur soziale Projekte. Und Helden bedeutet nicht, dass wir jetzt Helden sind, sondern dass wir denen helfen wollen, die Gutes tun. Also wir wollen der Berliner Tafel helfen. Wir wollen Pro Familia helfen. Wir wollen den Organisationen helfen, die in ihrem Bundesland, in ihrer Region Menschen helfen. Also eher auf so einer Metaebene. Und dann kam das Motto Helfern helfen. Das war dann lange unsere Idee. Und bei diesem Pfandprojekt war das ja so, dass wir nichts neu erfunden haben. Ne, wir haben die Sammeldose, die gab es ja schon. Und Pfand gab es auch schon, die Pfandbons gab es auch schon. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben eigentlich zwei Systeme zusammengebracht. Also Sammeln und Pfandbons. Das ist letztendlich die Idee, die wir bei den Sozialhelden seitdem machen. Wir gucken uns Systeme an und gucken dann, kann man die zusammenbringen. Und was hat das mit dem am besten noch einen sozialen Bezug? Und seit ungefähr, ja, sagen wir mal 7 Jahren, haben wir uns gesagt, widmen wir uns ausschließlich dem Thema Menschen mit Behinderung und Inklusion und machen in dem Bereich viele Projekte.
Das war jetzt ganz schön viel. Mega, finde ich total gut.
Du hast gefragt, wie es dazu kam, dass wir uns engagiert haben. Es ist oft so, es gibt keinen Masterplan,
ja,
sondern es ist einfach eins zum anderen gekommen.
Das finde ich so einfach machen, einfach ausprobieren. Das ist
bis einen jemand aufhält, ne? Ja, ja, also genau.
Du hast eben noch was gesagt, wo ich auf jeden Fall hängen geblieben bin, bei dem Thema Engagement. Und zwar würde ich gerne von dir mal hören, wie siehst du das im Moment in Deutschland? Wenn du zurückguckst, wie es jetzt vielleicht ist, wie stehen die Leute zu dem Thema? Ist das was, was verbreitet ist, wo Leute immer noch irgendwie so ein bisschen sich vordrücken? Und also wie stehst du zu dem Ganzen in Deutschland?
Ich habe da gar keinen Überblick mehr, weil natürlich je mehr man sich selber engagiert, desto mehr trifft man auf Leute, die sich auch engagieren und dann befindet man sich relativ schnell in so einer Filterbubble oder Filterblase. Insofern weiß ich gar nicht, ob es besser oder schlechter geworden ist. Ich glaube, dass es durch das Internet natürlich viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren, die es vorher nicht gab. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. Also auf dem Land ist wahrscheinlich sowas wie vom Schützenverein bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr oder Pfadfinderei das Ganze noch weiter verbreitet als vielleicht in Großstädten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in Großstädten auch viele Vereine, die beraten oder die ja, vielleicht auch irgendwie mit Jugendlichen was machen, die es vielleicht auf dem Land so nicht gäbe. Aber ich beobachte schon auch, und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, Engagement als solches nur gut zu finden. Ich denke, dass ganz, ganz viele Probleme, die wir in Deutschland haben, die durch Engagement gelöst werden, eigentlich in der Verantwortung des Sozialstaates liegen. Und ich nicht möchte, dass der Sozialstaat sich immer weiter zurückzieht und dann sagt, naja, es gibt ja Leute, die sich engagieren. Das darf nicht passieren. Und ich beobachte aber in einigen Bereichen, dass das passiert und finde das nicht in Ordnung und denke, dass wir, wenn wir schon wollen, dass wir in einem Sozialstaat leben, es auch möglichst wenig soziale Probleme gibt. Und wenn es sie gibt, dann sollten wir sie großflächig lösen und nicht darauf hoffen, dass irgendjemand sich dem annimmt, ehrenamtlich.
Was motiviert dich, morgens aufzustehen? Was treibt dich morgens aus dem Bett?
So, die Frage der Lebensfreude.
Ja.
Also heute ganz konkret war es das gute Wetter.
Okay, das akzeptiere ich aber nicht, das ist zu einfach.
Nee, einfach so, ich will wissen, wie es weitergeht. Also eigentlich wie so ein, jeder Morgen ist wie so ein Cliffhanger der letzten Netflix-Folge. Und ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Und ich möchte mein Leben irgendwie binge-watchen und genießen. Und treffe unglaublich spannende Menschen. Auch unsere Begegnung finde ich spannend. Und denke einfach, das Leben ist zu kurz, um sich mit langweiligen Menschen und Themen aufzuhalten. Und ich gehe lieber raus und versuche irgendwie möglichst viele Leute kennenzulernen, zu treffen und Ideen zu spinnen. Ich glaube, ich bin einfach auch so ein schräger, humorvoller, alberner, denkender Mensch und freue mich des Lebens. Klingt so kitschig, aber ja, eigentlich ist es so.
Ne, ich finde es total cool und unglaublich wichtig. War das was sich so durch dein ganzes Leben gezogen hat oder hast du das Gefühl, dass es in gewissen Situationen vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist mal?
Ja, klar, also dunkle Tage und Momente gibt es auch natürlich in meinem Leben. Ich bin ja auch nicht naiv. Glaube auch, dass ich sicherlich andere Bretter zu bohren habe als Menschen, die keine Behinderung haben. Aber ich habe auch vielleicht in bestimmter Hinsicht keine Bretter zu bohren, die andere zu bohren haben. Und insofern ist es nicht so, dass ich permanent an meine Behinderung denke. Das ist ja auch so eine Annahme, die viele Leute haben, ne, dass sie denken, oh Gott, der arme Mann, der denkt bestimmt ständig, dass er alles nicht kann. Nee, so denke ich gar nicht, sondern ich denke die ganze Zeit so, okay, was machst du als nächstes? Und man kann mir unterstellen, dass ich irgendwie eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Eichhörnchen habe oder so. Das mag sicherlich sein. Ich kann in der Regel nichts länger als eine halbe Stunde konzentriert durchziehen.
Ey, wir reden schon seit 35 Minuten und du bist immer noch voll dabei.
Ja, auch gerne. Nee, aber so in der Regel so Brettspielabende, sowas, oh Gott, das schaffe ich einfach nicht länger als eine halbe Stunde. Aber auch PlayStation zocken schaffe ich nicht länger als eine halbe Stunde. Ich glaube, da ja, kann man bestimmt trainieren, aber das ist so eine Macke von mir. Ja, ich bin einfach zu neugierig, als dass ich mir zu viele Gedanken mache. Also ich gucke lieber nach vorne als nach hinten. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, du bist erst dann alt, wenn du dich an deiner Vergangenheit mehr erfreust als an deiner Zukunft.
Boah, das ist richtig deep.
Das ist richtig deep.
Das
oder?
Ist und, richtig deep.
Ich erfreue mich auch mit 38 Jahren immer noch mehr an meiner Zukunft als an meiner Vergangenheit. Und ich möchte, dass das möglichst lange so bleibt.
Das ist übertrieben. Also, finde ich total, das muss ein kluger Freund gewesen sein. Der das ja. Nee, finde ich ein richtig guter Satz. Und das, was ich so wahrnehme, ist, dass es aber in meiner Generation, in den Leuten in meinem Alter schon anfängt, dass da so wenig vorausgucken ist. Also, dass diese Freude auf die Zukunft bei so vielen jetzt schon nicht mehr da ist. Das macht mich so, wenn ich in mein Umfeld gucke, gibt es so viele Leute, die einfach schon, wo es einfach diesen Weg gibt, wo sie wissen, so, ja, da muss ich lang gehen, da werde ich irgendwie durchgehen. Sei es jetzt Hausfrau, Familie, Job, einfach dieses Klassische. Und das da so oft schon so zurückgeguckt wird auf zum Beispiel die Schulzeit, oh, es war so schön in der Schule gewesen zu sein, dass das jetzt schon anfängt in meinem Alter mit Anfang 20, wo es gerade eigentlich erst losgeht, dass da schon Leute sagen so, ja, ist eigentlich gar nicht so geil hier so. Hast du das irgendwie, also das ist jetzt einfach so mein Gedanke, kannst du da irgendwas mit anfangen?
Also in, ich weiß gar nicht, also in meinem Freundeskreis ist das wirklich eher so, dass die meisten Leute sich an der noch auf die Zukunft freuen. Das heißt jetzt nicht, dass wir natürlich total grünäugig durch die Welt gehen und glauben, es wird keine Kriege geben oder die Erderwärmung gibt es nicht oder so. Ne? Sondern es heißt eher sowas wie, es lohnt sich, sich zu engagieren. Und es lohnt sich, aufzustehen und zu gucken, welchen Beitrag man leisten kann. Wir könnten natürlich auch alle die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, der Untergang ist nah und er ist wahrscheinlich auch näher als je zuvor. Aber trotzdem glauben wir, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Nenn mich naiv, aber das ist so auch Teil meiner Gedankenwelt. Vielleicht ist es auch eine Frage zwischen Stadt und Land. Einfach mal eine steile These in den Raum geworfen, aber wenn ich eher in den Fußstapfen der Tradition meiner Familie verharre, also so was du gesagt hast, ne, Haus, Kind, Baum, Auto, das kenne ich so in Berlin weniger. Also ich kenne viele Freunde, die keine Kinder haben, meisten haben kein Auto und ein Haus hat man in der Stadt in der Regel auch nicht. Das ist dann eher vielleicht anders. Aber natürlich gibt es große Herausforderungen, auch Probleme, auch in meinem Freundeskreis, finanzieller Natur. Also, dass Dinge teurer werden, die Löhne nicht steigen, dass man Mieten sich nicht mehr leisten kann, dass die Leute kein Auto haben, weil sie sich keins leisten können, dass es keinen Kita-Platz gibt und dann die Eltern zu Hause bleiben müssen und nicht arbeiten können, was wiederum noch weniger Geld bedeutet. Ne? Also, diese Herausforderungen gibt es natürlich auch. Das ist dann aber ja, auch wieder mein Appell an den Sozialstaat, dafür zu sorgen, dass Menschen, die Kinder haben, nicht die Verlierer unserer Gesellschaft sind.
Wenn wir wenn du jetzt einfach auf 2018 zurückguckst, hast du den geilsten Moment für mich gerade? Was ist letztes Jahr richtig Geiles bei dir passiert?
2018? Oje, was ist denn 2018 passiert?
Der erste Moment, der dir in den Kopf kommt, irgendwas richtig Geiles.
Ah ja, 2018 hatte ich einen sehr witzigen Dreh mit Christian Ulmen für die Serie Jerks. Da hatte ich einen Gastauftritt, zweite Staffel, fünfte Folge. Und das war sehr interessant, sag ich mal.
Einfach mal so einen Einblick in die Schauspielwelt, finde ich cool. Ich finde das total spannend, irgendwie gerade einfach mit dir zu sitzen und diesen Einblick auch wie das alles irgendwie zustande kam. Also allein dafür liebe ich diesen Podcast, dass sowas dadurch möglich wird. Und ich finde es total interessant, in deinen Kopf einfach mal reinzugucken. Was mich jetzt unglaublich interessieren würde, die ganze Arbeit, ich habe dir eben schon gesagt, auf dem Weg hierhin habe ich deinen Wikipedia-Artikel mal durchgelesen und war schon so ein bisschen beeindruckt. Wie sieht das aus mit Zielen für die Zukunft? Was hast du geplant? Was ist so deine, ich habe eben schon mal kurz angeschnitten, ich habe so meine Vision, meine Sachen, die ich umsetzen möchte. Was steht bei dir auf der Liste, die irgendwie noch abgehakt werden muss?
Also ich hoffe, dass ich weiterhin neugierig bleibe. Eine Vision, die ich habe, die wir haben, ist, dass wir vielleicht irgendwann mit dem Verein Sozialhelden in eine Situation kommen, dass wir nicht mehr auf Spenden und Fördergelder angewiesen sind, sondern dass wir vielleicht aus eigener Kraft es schaffen, unsere 16-köpfige Mannschaft und Frauschaft zu finanzieren. Die Idee ist, dass wir vielleicht irgendwann eine Stiftung haben, die uns in die Lage versetzt, auch in Zukunft anderen Projekten und Initiativen zu helfen, die wichtige Arbeit leisten. Und ich persönlich möchte für das Thema Inklusion Menschen mit Behinderung, Teilhabe, Selbstbestimmung versuchen weiterhin im Rahmen meiner Möglichkeiten den Menschen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, die vielleicht weniger Privilegien haben, als ich sie habe. Ich versuche mal besser, mal schlechter auch das Schlaglicht dass ich manchmal zu oft habe, an andere weiterzugeben. Also dann zu sagen, okay Leute, anstatt mal mich zu interviewen, fragt doch mal eine Frau mit Behinderung. Das muss nicht immer ich sein. Und da auch Sichtbarkeit für andere großartige Aktivistinnen und Aktivisten in dem Bereich weiterzugeben. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, irgendwann wirklich in zweiter oder dritter Reihe zu stehen und eher mit einem Netzwerk, das ich bis dahin vielleicht aufgebaut habe, Menschen zu unterstützen, als jetzt immer an vorderster Front mitkämpfen zu müssen und die Galionsfigur für das Thema Inklusion zu sein. Ich war jetzt vor 2 Tagen auf einer Veranstaltung, wo es hieß, jetzt gleich, meine Damen und Herren, eine der berühmtesten Behindertenrechtsaktivisten in Deutschland, der wollte ich nie sein. Mhm. Und der will ich auch nicht sein, sondern ich möchte einfach, dass bestimmte Themen gespielt werden, beziehungsweise gesehen werden, Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft gesehen werden, völlig unabhängig davon, ob ich das bin oder nicht. Das ist aber auch leichter gesagt als getan. Also natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn du so angekündigt wirst auf einer Bühne, das macht ja schon auch was mit deinem Ego, ne? Und dann stehst du da und die Leute klatschen und haben große Erwartungen. Und dann redest du und die Leute klatschen und machen danach Selfies mit dir. Das macht was mit einem. Also das fühlt sich schon gut an. Ne? Aber ich möchte nicht davon abhängig werden. Und ich möchte nicht, dass ich das nur noch deswegen mache.
Einfach, um da vielleicht so eine kleine Schleife drum zu machen, du hast über viel geredet, du hast viel erzählt. Was kann ich auf deiner Geschichte hier mitnehmen, wenn ich das gerade alles gehört habe? Was ist irgendwie deine Message nach da draußen? Was möchtest du den Leuten noch mitgeben an dieser Stelle hier?
Ich habe ja einige deiner Podcasts vorher auch gehört. Und ich glaube, es gibt 2 Gedanken, die ich gerne teilen würde. Ein Gedanke ist, dass es geht nicht darum, also jedenfalls mir geht es nicht darum, so eine Art Selfmade, was auch immer, zu sein oder zu werden. Und ich möchte auch nicht aus meiner Behinderung Kapital schlagen, indem ich auf Bühnen stehe und Vorträge halte, was viele Menschen mit Behinderung machen, und das dann irgendwann so eine Art Selbstzweck wird. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass wir immer nur auf Menschen gucken, die es geschafft haben. Ne? Also es gibt viele Menschen, die es irgendwie geschafft haben. Und wenn du sie fragst, wie hast du das geschafft, dann sagen die oft sehr komische Sachen. Dann sagen die sowas wie, du musst nur an dich glauben und jeder kann es schaffen. Und nein, so ist es nicht. Es gibt viele Menschen, die an sich glauben und es trotzdem nicht schaffen. Es gibt viele Menschen, denen geglaubt wird und die es auch nicht schaffen. Und wir müssen die Frage stellen, viel größer, warum schaffen es einige und andere nicht? Was sind Gelingensbedingungen, in denen Menschen etwas schaffen? Und wenn du in einem Umfeld lebst, das nicht an dich glaubt oder das prekär lebt, das vielleicht sogar ein Gefälle zwischen Stadt und Land ist, dann kannst du noch so viel wollen. Und trotzdem kann es sein, dass man es nicht schafft. Das heißt, wenn wir Menschen auch die Möglichkeiten nehmen, als Gesellschaft sich zu entfalten, wie sie es wollen, zum Beispiel indem man Kinder auf eine Förderschule schickt und ihnen dadurch Bildungschancen raubt, oder indem man Menschen mit Behinderung keinen Job gibt, weil sie eine Behinderung haben, oder indem der öffentliche Personennahverkehr nicht barrierefrei ist und deswegen Menschen vielleicht auch nicht zum Job fahren können. Oder indem wir Menschen mit Behinderungen die ganze Zeit in Therapien stecken und ihnen beibringen, wieder laufen zu können oder sich zu heilen, anstatt zu fragen, okay, kannst du deine Träume nicht auch nicht laufend verwirklichen? Ne? Warum müssen wir mal Menschen normalisieren und reparieren? Und warum können wir nicht eine Gesellschaft gestalten, in der jeder und jede die Möglichkeit bekommt, sich so zu entfalten, wie er oder sie möchte. Und das finde ich wichtig. Und da würde ich gerne für kämpfen und für arbeiten und nicht Motivationsredner werden oder sein, der ich schon viel zu oft bin. Und ich merke das oft erst viel zu spät, dass ich gerade wieder eingeladen wurde, weil die Leute inspiriert werden wollten. Aber ich will gar nicht inspirieren, sondern ich möchte wirklich, dass Dinge sich ändern. Und das zu unterscheiden, ist manchmal nicht so einfach. Auch ich tappe da regelmäßig in eine Falle. Und ich möchte einfach, dass wir viel mehr über sowas reden.
Das war mal so richtig, fand ich richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn das hier nicht mit dem Interview aufhört, sondern wir in Zukunft vielleicht irgendwie nochmal zusammenfinden und ich da irgendwie auch so meinen Teil zu beitragen kann, weil ich das total cool finde. Ich würde sagen, wie sieht das aus mit einer zum. Also ich finde es cool, was du gerade alles hier rausgehauen hast. Also es ist immer sehr, was heißt schwierig, aber es ist immer krass, direkt auf das zu reagieren, was mir jemand sagt. Und das ist gerade auf jeden Fall wieder so, dass da oben sich viel bewegt, passiert. Wirklich danke fürs Teilen, danke für die Ehrlichkeit. Jetzt, um das Ganze hier so ein bisschen abzuschließen, am Ende habe ich immer noch gern eine Buchempfehlung. Mhm. Wie sieht's aus? Kannst du noch was mit in die Hand geben?
Also ich bin ehrlich, ich bin jetzt nicht so die Leseratte. Ich habe aber eine Buchempfehlung, die mein Leben maßgeblich geprägt hat. Klingt jetzt so absurd, dass mich ein Buch maßgeblich geprägt hat, aber es hat mich in einer Hinsicht sehr im Denken verändert. Und das ist noch banaler, wenn ich sage, was für ein Buch das ist. Und zwar heißt es Rework, R-E und dann Work für Arbeit. Das ist von Hansen und Fried. Einfach mal bei einer Suchmaschine des Vertrauens eingeben, dann findet man das schon. Und das ist so eine Art Anti-Bibel der Gründung. Also der Startup-Gründung oder Unternehmensgründung. Und zwar versuchen sie, alle Klischees, die es so in dieser Startup-Welt gibt, mal wirklich ernsthaft zu hinterfragen. Und sowas wie, leih dir bloß kein Geld von einem Investor, sagen die. Leih dir bloß kein Geld von der Bank, sondern wenn du es schon nicht in der Lage bist, von deinen Freunden dir Geld zu leihen, ne, warum solltest du das bei einer Bank tun? Und du glaubst ja nicht, dass die Altruisten sind. Ne, also wenn du deine Idee schon deinen Freunden nicht verkauft bekommst, dann das finde ich eine coole Einstellung. Und dann auch eine super geile Regel, vergeude nicht deine Zeit mit Dingen, die du gar nicht magst. Ja, also viele Leute, die, keine Ahnung, einen Verein gründen, eine Firma gründen, irgendein Startup machen, die fangen dann plötzlich alle an, eine GbR, eine UG oder eine GmbH zu gründen und stürzen sich mindestens ein Jahr in so eine Scheiße wie Steuerrecht und Finanzen und Businessplan schreiben und zum Notaren und keine Ahnung, was man da alles für Schmerzen hat. Und wenn du aber eigentlich Grafikerin bist oder Programmiererin, ja, oder keine Ahnung, Projektmanagerin oder Sozialarbeiterin, dann mach nur das und mach nicht plötzlich Steuerrecht, sondern such dir Leute, die mit der gleichen Leidenschaft wie du Beraterin, Erzieherin oder Programmiererin bist, die mit der gleichen Leidenschaft Steuerrecht machen. Und gemeinsam tut ihr euch zusammen und macht das, was nötig ist. Aber vergeude nicht deine Zeit mit Dingen, die dich nicht interessieren. Das tun wir schon im Alltag viel zu viel. Was nicht heißt, dass du, sagen wir mal, Herausforderungen nicht annehmen solltest. Aber es gibt einfach Dinge, die machen andere in viel kürzerer Zeit als du, wenn du dich jetzt mal eben ehrenamtlich in ein, keine Ahnung, Jurastudium reinfuchsen musst, um eine scheiß Unternehmensgründung zu machen.
Sehr geil, cool. Danke fürs Teilen.
Sehr gern.
Zum Schluss kann ich einfach nur sagen, es hat mich total gefreut, hier mit dir am Tisch gesessen zu haben. Danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht.
Und ja, danke dir.
Gerne wieder. Ciao.
Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge von Open Talk Podcast. Ich hoffe, dass hier das ein oder andere Thema bei dir resoniert ist, du für dich was mitnehmen konntest. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Notizen in meinem Buch gemacht nach der Folge hier. Und ich würde mich total freuen, wenn du das mit mir teilst, was bei dir im Kopf passiert ist, was irgendwie das Gespräch bei dir verursacht hat, ob es da irgendwelche Themen gibt, die irgendwie bei dir hängen geblieben sind, ob es da irgendwelche Punkte gibt, über die du nochmal sprechen möchtest. Würde ich mich total freuen, wenn du mir einfach eine Nachricht schickst an mail@opentalkpodcast.de oder einfach über Social Media. Bei Instagram und Facebook findest du das Ganze unter Open Talk Podcast. Darüber hinaus, wenn du deine Geschichte hier erzählen möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass es da irgendwelche Themen gibt, über die du gerne reden möchtest, dann ist das hier der richtige Ort dafür. Meld dich bei mir und wir gucken, dass wir dich irgendwie hier in die Show mit einbauen. Sonst habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder eine richtig fette Folge. Es ist wieder viel passiert in den letzten Tagen und es gibt auch eine Folge von mir. Ich wurde auch für einen Podcast interviewt. Sobald das Ganze online ist, sage ich auf jeden Fall bei Instagram Bescheid. Es passiert viel. Also dranbleiben und nächste Woche Sonntag wieder einschalten, wenn es wieder heißt Open Talk Podcast. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche und freue mich, von dir zu hören. Wir sehen uns hier nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.